Jetzt ist es ja schon wieder etliche Monate her. Im November 2012 beziehungsweise im April 2013 ging es dann durch die weltweiten Medien, dass es zu verheerenden Katastrophen in Textilfabriken in Bangladesch gekommen ist. Können Sie uns denn nochmal kurz in Erinnerung rufen, was damals genau passiert ist?
Naja, also im November 2012 kam es in der Fabrik Tazreen's Fashion, die unter anderem für C&A und Kick, aber auch für Walmart die Kleidung näht, zu einem schlimmen Brand. Und über 100 Menschen starben, viele wurden verletzt, weil sie aus den Fenstern springen mussten, um sich zu retten, weil es keine Notausgänge gab. Die oberen Stockwerke waren illegal raufgesetzt, es gab keinerlei Brandschutzmaßnahmen. Die erste schlimme, das war im November, das ist leider nicht der erste schlimme Unfall, aber das war im November der schlimme Unfall. Und dann im April war es noch viel, viel dramatischer. Da ist nämlich ein Gebäude zusammengebrochen, in dem mehrere Textilfabriken beheimatet waren, und hier kamen über 1000 Menschen, wurden unter den Trümmern begraben, und viele tausend wurden teilweise sehr, sehr schwer verletzt.
Jetzt haben sich die einzelnen Unternehmen, die in diesen Textilfabriken produzieren lassen, haben ja unterschiedlich verhalten, auch bei der Frage, was sie jetzt ankündigen. Dennoch wurde natürlich schnell gesagt, naja, wir müssen den Opfern jetzt helfen, es muss Entschädigungen geben. Wie haben sich denn damals die einzelnen Firmen unmittelbar nach diesen Katastrophen verhalten?
Also man musste teilweise sehr, sehr starken Druck auf sie aufbauen, dass sie jetzt, gab es ja diese Entschädigungsverhandlungen in Genf, und wir haben wirklich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen müssen und sehr viel auch mit diesen Firmen direkt sprechen müssen, bis sich zumindest ein Teil dieser Firmen zu diesen Verhandlungen begeben hat. Nur ein Unternehmen hat sich im Fall von Rana Plaza so verhalten, wie wir es gefordert haben, was bezüglich Soforthilfe, das war Primark. Alle anderen haben teilweise etwas über Stiftungen laufen lassen und so weiter, aber da ist überhaupt keine Transparenz, man weiß nicht, wer was bekommen hat, es gab keine Zentralisierung und so weiter. Also nur von Primark wissen wir, dass die Soforthilfe geleistet haben, wie wir es auch gefordert haben, in enger Kooperation mit den Gewerkschaften vor Ort.
Sie als Kampagne Saubere Kleidung sind ja ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Nichtregierungsorganisationen, die sich in diesem Bereich engagieren. Wie sind Sie denn an die Angehörigen und Hinterbliebenen zugekommen, um das auch so ein bisschen zu bündeln, um überhaupt feststellen zu können, wie man so eine Verhandlung überhaupt führen kann?
Also wir handeln mandatiert durch Gewerkschaften vor Ort. Also wir handeln nicht einfach auf Gutdünken, sondern wir handeln sozusagen auf Zuruf. Und geführt haben diese Verhandlungen, eingeladen zu diesen Verhandlungen in Genf hat der internationale Gewerkschaftsbund Industry Oil, wo die Textilgewerkschaften auch in Bangladesch Mitglied sind, und Industry Oil hat diese Verhandlungen geführt, und die Kampagne für saubere Kleidung oder auf internationaler Ebene eben die Clean Clothes Campaign war als Beobachterin dabei.
Das heißt, diese Verhandlungen haben am 11. und 12. September in Genf nun stattgefunden. Kann man denn sagen, es gab ein Ergebnis?
Naja, also erstens waren längst nicht alle Unternehmen da, die wir gebeten hatten, dort zu erscheinen. Teilweise sind einige nur zur Hälfte gekommen. Also C&A war für beide Treffen zum Beispiel geladen, aufgefordert zu kommen. Und sie sind nicht zu dem Treffen zu Tazreen gekommen. Kick war es genau umgekehrt, sind nicht zu dem Treffen in Tazreen gekommen, sondern nur zu Rana Plaza. Also es wurde sozusagen am 11. wurde Tazreen verhandelt, also der Brand im November, die Entschädigung, und am 12. eben der Zusammenbruch Rana Plaza. So, das ist das Erste. Und vor allen Dingen sind viele, viele Unternehmen in Deutschland, sind es Adler, Güldenpfennig, Kids Fashion Group, NKD, die sind nicht erschienen. Und das halten wir für einen großen Skandal. Die erschienen sind, wir haben gefordert, dass es halt konkrete Ergebnisse gibt, also dass konkret auch gesagt wird, so und so viel bezahlen wir. Es gibt eine Formel, wo gesagt wird, 45% der gesamten Entschädigungssumme werden von den internationalen Käufern übernommen, 55% von den lokalen Verantwortlichen, also Regierung, Arbeitgebervereinigung und Fabrikbesitzer. Darauf konnte man sich nicht einigen. Ja. Das ist ja das Verhaltensergebnis, sage ich mal.
Das heißt, die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die eigentlich hinter der Produktion stecken, nämlich die großen internationalen Vertriebsketten, einige Namen haben wir eben schon gehört, stehlen sich da schon aus der Verantwortung, ja. Kann man das so sagen?
Ja, also ja, so kann man es sagen. Man braucht halt sehr, sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit, damit überhaupt etwas in Bewegung kommt.
Das ist jetzt ja ziemlich erschütternd, wenn über 1000 Menschen sterben. Wie ist denn die Situation der Betroffenen, der Angehörigen? Die haben ja häufig auch jemanden verloren, der vielleicht eine ganze Familie mit ernährt. Wie kann man sich die Situation der Betroffenen vor Ort denn vorstellen?
Na, die ist dramatisch, wie Sie gerade schon sagten. Sind es halt vielfach Menschen, die ganze Familie ernährt haben, die Familien. Also es gibt ja sehr viele sehr wirklich schlimmst verletzte Menschen, Querschnittsgelähmte. Die Menschen mussten sich ja teilweise selber amputieren, um da wieder rauszukommen, weil sie halt feststeckten. Sie sind völlig arbeitsunfähig, haben schlimmste Verletzungen oder sind eben umgekommen in den Trümmern. Und die Familien kämpfen ums tägliche Überleben. Ja, können ihre medizinischen Kosten nicht tragen, werden aus ihren Wohnungen vertrieben, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können und leben von der Hand in den Mund. Und hier ist unbedingt Soforthilfe nötig und zweitens, das ist ja das, was wir fordern, dass es eben einen zentralisierte, koordinierte Entschädigungsprozess gibt, der eben auf internationalem Recht basiert. Und wir beziehen uns da auf die ILO-Konvention 121, die eben genau vorsieht, welche Zahlung welche Arbeiterin, welcher Arbeiter bekommt, mit welchem Verletzungsgrad und so weiter, basierend auf den kalkulierten Lohnausfällen. Und das ist internationales Recht und darauf beziehen wir uns. Und wir fordern ein, dass dieses Recht auch zur Geltung kommt.
Das heißt, an vielen T-Shirts oder Hosen, die ich jetzt hier in Deutschland kaufe, kann man sagen, klebt sprichwörtlich Blut. Was kann ich denn jetzt als Verbraucherin oder Verbraucher machen? Wie kann ich diesen Druck, von dem Sie ja sagten, dass er bitter nötig sei, um die Hersteller oder Auftraggeber an den Tisch zu bringen, denn erhöhen?
Naja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir als Kampagne machen ja viele E-Mail-Aktionen, Online-Aktionen und so weiter. Man kann sich aber auch der Kampagne selber anschließen. Wir haben Aktionsgruppen, die Teil der Kampagne sind, zum Beispiel, wo man dann halt Straßenaktionen machen kann und so weiter. Und man kann natürlich auch immer wieder kritisch nachfragen in den Geschäften, wie ist das produziert worden und so weiter und so fort. So, aber ja.
Noch eine letzte Frage. Ich habe es ja schon gesagt, diese Katastrophen führen immer dazu, dass Probleme oder Bedingungen schlaglichtartig in das Blickfeld geraten, die sonst eben nicht so gesehen werden. Haben sich denn seitdem die Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Textilfabriken, zum Beispiel in Bangladesch, verbessert?
Ja, das Bittere ist ja, dass aufgrund dieses schlimmen Zusammensturzes von Rana Plaza, da mussten erstmal viele, viele Tonnen Trümmer auf Menschen niederprasseln, bis hier endlich ein substanzieller Schritt nach vorne gegangen wurde, nämlich das Abkommen zum Brand- und Gebäudeschutz abgeschlossen wurde. Das ist ja direkt nach diesem Zusammenbruch endlich, also wir fordern das schon seit langem, dass dieses Abkommen abgeschlossen wird. Es ist ein verbindliches Abkommen zum Brand- und Gebäudeschutz in Bangladesch und es ist jetzt endlich abgeschlossen worden. Die Implementierung ist im Gange und es zeichnet sich ab, dass es hier so wirklich substanzielle Verbesserung, was die Sicherheit angeht. Und es gibt hier auch Möglichkeiten, also das Abkommen bietet auch den Gewerkschaften bessere Organisierungsmöglichkeiten, sodass es halt auch bessere Kampfbedingungen gibt für Lohnauseinandersetzungen und so weiter. So, da muss man aber im Kopf behalten, dass hier erst wirklich ein fürchterliches Unglück passieren musste, bis sich die internationalen Unternehmen zu diesem Abkommen durchringen konnten, weil der Druck einfach so groß war und weil der Gesichtsverlust zu groß gewesen wäre, da Nein zu sagen.